Geschwister, liebe Gäste, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid fit, aktiv und könnt dem Wort Gottes lauschen, es aufnehmen. Ich wollte mit euch, so wie Dennis schon gesagt hat, den Römerbrief angehen. Wir behandeln diesen Brief gerade. Oh, sieht man ganz schlecht. Ich habe das Bild absichtlich noch verdunkelt. Jetzt sieht man es gar nicht mehr. Egal. Ich wollte mit euch in diesen Römerbrief einsteigen. Wir machen den Römerbrief auch gerade im Hauskreis durch. Und von dem her wird das wahrscheinlich für die Hauskreismitglieder eher so ein bisschen Wiederholung. Aber ich denke, das festigt einen trotzdem. Es ist ein gewaltiger Brief, der das herrliche Evangelium Gottes in all seinen wunderschönen Facetten präsentiert. Es ist ein schöner, systematischer Aufbau des Evangeliums. Ein Brief, der mit Theologie durchflutet ist. Bekannte Männer wie zum Beispiel Augustinus, Martin Luther und John Wesley, die wurden durch diesen Brief radikal verändert, haben sich bekehrt. Frederic Godet, ein Schweizer Theologe des 19. Jahrhunderts, er nannte den Römerbrief die Kathedrale des christlichen Glaubens. Ja, also wer in diese Kathedrale hineingeht, dieses schöne Monument, dieses schöne Gebäude sieht, er sieht die ganzen schönen Facetten des Evangeliums. Johannes Calvin sagte über den Römerbrief, wer diesen Brief versteht, dem wird ein Weg zum Verständnis der ganzen Heiligen Schrift eröffnet. Das merkt man schon daran, wenn ihr den Römerbrief mal gelesen habt, dass der Apostel Paulus über 60 Mal aus dem Alten Testament zitiert. Ja, da mag jetzt einer sagen, ja, dass das Alte Testament für uns nicht mehr so wichtig ist oder nicht mehr gilt. Aber Apostel Paulus hebt das Evangelium aus dem Alten Testament heraus. Er sagt, schon im Alten Testament wurde permanent was verkündigt? Das Evangelium. Und er nimmt diese Stellen und baut darauf auf. Und das sehen wir hier im Römerbrief. Und ich hoffe sehr, dass wir anhand von diesem Brief diese Säulen der guten Botschaft des Evangeliums besser verstehen, tiefer verstehen und auch in dieser Lehre gegründet sind, fester werden. Und am Ende ohne jeden Zweifel sagen können, so wie es Paulus im ersten Kapitel sagt, der Gerechte wird allein aus Glauben leben. Allein aus Glauben. Bevor, es gibt ein paar Daten und Fakten zum Römerbrief. Ich habe das anhand der 5 W-Fragen gegliedert. Die wollen wir kurz durchgehen. Danach gehen wir durch, wie der Römerbrief gegliedert ist an sich, also die Kapitel. Und danach steigen wir in den ersten Vers ein. Zum einen die W-Fragen. Wer, wann, wo, wen, was? Wer hat den Römerbrief geschrieben? Der Verfasser des Römerbriefs war der Apostel Paulus selbst. Das sehen wir auch hier im Kapitel 1, Vers 1. Und wenn man es ganz genau nimmt, hat er ihn nicht geschrieben, sondern ein gewisser Tertius. Das sehen wir in Kapitel 16. Der hat ihn niedergeschrieben, Paulus hat ihn diktiert. Wann? Etwa 55 bis 57 nach Christus wurde dieser Brief geschrieben. Das war die Zeit, als Kaiser Nero in Rom herrschte, ein tyrannischer Kaiser. und die Christen auch unter seiner Herrschaft viel erleiden mussten. Wo? Man geht davon aus, dass Paulus in seiner dritten Missionsreise den Brief, den Römerbrief in Korinth geschrieben hat. Dort hatte er einen Aufenthalt von 3 Monaten. Es gibt viele Hinweise darauf, viele Namen, Gaius, Erastus, Phoebe und so weiter, die deuten sehr darauf hin, dass Paulus aus Korinth diesen Brief geschrieben hat, noch bevor er nach Jerusalem reiste, um die Spende dort zu übergeben. An wen wurde der Brief geschrieben? An die Gläubigen in Rom. Paulus selber war dort noch nie, er kannte die Gemeinde nicht persönlich, er kannte vielleicht einige Leute dort, aber die große Masse war ihm unbekannt. Es ist interessant, ja, wie kam es dazu, dass dort überhaupt Christen waren? Paulus war doch gewöhnlich der Apostel, der auch Gemeinden gegründet hat, aber von Rom oder von ihm lesen wir nichts, dass er in Rom gewesen war und dort Gemeinden gegründet hat. Nein, man geht sehr davon aus, dass als Petrus in der Apostelgeschichte die gewaltige Predigt hielt und Menschen zur Buße aufgerufen hat, dass dort auch Juden aus Rom waren in Jerusalem und diese dann natürlich wieder zurückgegangen sind und dort das Evangelium verbreitet haben und sich dann, ja, dass dort Menschen zum Glauben kamen, Heiden wie auch Juden. Um was geht's in dem Römerbrief? Paulus schreibt den Brief nicht vordergründig oder nicht in erster Linie um falsche Lehren oder ungeistliches Leben, Irrlehren zu korrigieren, wie zum Beispiel bei den Korinthern oder bei den Galatern. Da wird ständig gewarnt, da wird ständig korrigiert, ermahnt, sondern Paulus schreibt diesen Brief, um die Gläubigen in Rom in diese tiefen und fundamentalen Wahrheiten des Evangeliums, ja, der Gnade hineinzunehmen. Und die er dann, das werden wir nachher sehen, Kapitel für Kapitel entfaltet. Darin sollen sie fest werden, in dieser guten Botschaft. Also, wenn dich jemand fragt, um was geht's denn im Römerbrief? Um das Evangelium. Ich meine, für mich ist die ganze Schrift vom Evangelium erfüllt, ja. Aber hier im Römerbrief sehen wir nochmal deutlich diesen systematischen, klaren Aufbau des Evangeliums. Was ist das Evangelium? Was ist der Inhalt davon? An was glauben wir eigentlich? Und so möchte ich zur Gliederung des Römerbriefes kommen. Und zwar, wie ist dieser Römerbrief gegliedert? Wie baut er sich auf? Gliederung kann man lesen. Das Hintergrundbild ist ja nicht so wichtig. Ja, in den Kapiteln 1 bis 3. Ich habe eine relativ einfache Gliederung gewählt. Es gibt auch andere Gliederungen, aber der Einfachheit halber wollte ich euch hier eine gute Übersicht verschaffen. Es gibt noch Zwischenthemen, die habe ich jetzt nicht mit reingenommen. Aber in den Kapiteln 1 bis 3, wenn ihr die lest, dann sehen wir, dass alle Menschen, alle vor Gott schuldig sind. Sowohl Juden, die das Gesetz haben, als auch Heiden, die kein, ich sag mal, geschriebenes Gesetz haben, ein Gesetz im Herzen. Ja, alle sind vor Gott schuldig. Schlagt mit mir mal bitte auf Römer Kapitel 3. Römer Kapitel 3, ab Vers 9. Nehmt es mir nicht übel, ich werde euch heute ein bisschen mit Bibelstellen zu bombardieren. Ihr müsst nicht alle nachschlagen. Bei den meisten könnt ihr zuhören, weil es doch recht viele sind. Aber die Stelle könnt ihr nachschlagen. Römer Kapitel 3, Vers 9, da heißt es: Was nun? Haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht, denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen zuvor beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, dass kein Gerechter, auch nicht einer, Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Vielleicht noch hier Vers 19. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es zu denen redet, die unter dem Gesetz sind. Damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Also hier ist, denke ich, wichtig zu verstehen, ja, alle Menschen sind in Gottes Augen für schuldig befunden. Und interessant ist, Paulus, wie beginnt Paulus mit dem Evangelium? Wie entfaltet er das Evangelium? Fängt er dabei an, dass er sagt, Jesus liebt dich? Nein, so fängt das Evangelium nicht an. Er fängt mit dem Zorn Gottes an, mit dem Gericht Gottes über alle Menschen, um damit die Notwendigkeit eines Erlösers aufzuzeigen, eines Retters. Ja, wenn wir sagen, Jesus liebt dich, Jesus will dich segnen, die Person, mit der du dann redest, sie sieht in erster Linie gar nicht, warum sie Jesus denn so dringend braucht. Ich muss ihr zuerst aufzeigen, was? Dass sie vor Gott schuldig ist, indem ich ihr, so wie Paulus es auch hier macht, den Spiegel des Gesetzes zeige, damit die Person erkennt, ich bin tatsächlich ein Gesetzesbrecher. Ich bin schuldig und ich verdiene den Zorn. Kapitel 3, Vers 20 heißt es, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Nun, wenn wir hier stehen bleiben würden, dann hätten wir kein Evangelium. Dann dürften wir nur auf den bitteren Zorn Gottes warten und das sogar zu Recht. Aber allein Gott selbst kann diesen schlimmen und diesen tragischen Zustand ändern. Nicht wir ändern ihn, indem wir uns weiterhin bemühen, Gutes zu tun und Gott irgendwie zu besänftigen, sondern Gott tut was. Geschwister, das ist das Evangelium. Was ist das Evangelium? Gott macht was. Gott ergreift Initiative. Wir können es nicht. Er greift ein, indem er was macht? Indem er seinen Sohn auf die Erde schickt, um diesen Zorn, über den Paulus spricht, um diesen Zorn von uns abzuwenden. Und wie geschieht das? Was muss da passieren, dass Gottes Zorn auf den Sohn kommt und nicht auf uns? Und das beschreibt Paulus dann in den nächsten Kapiteln. Kapitel 4 bis 5. Die Rechtfertigung aus Glauben. Die Rechtfertigung aus Glauben. Vielleicht ganz kurz zu dem Begriff Rechtfertigung. Was bedeutet Rechtfertigung? Rechtfertigung bedeutet, ich lese mal vor, gerecht machen, für gerecht halten, als gerecht hinstellen oder auch hier für gerecht erklären. Das heißt, das hat Dennis auch vorhin gesagt, du selber, du bist gar nicht gerecht, weil du ein perfektes und heiliges Leben geführt hast. Nein, sondern weil Jesus ein perfektes und heiliges Leben geführt hat, überträgt er jetzt seine Gerechtigkeit, sein Leben auf dich. Und du bist mit Jesus Christus bekleidet. Das ist die einzige Gerechtigkeit, die wir vor Gott vor ihm vorweisen können. Die Gerechtigkeit seines Sohnes, nicht unsere eigene, sondern wir sind bekleidet mit dem Christus. Und Gott sieht auf dich und was sieht er? Tadellos, perfekt. Aber nicht wegen dir, sondern wegen ihm, wegen dem Sohn. Ja, du hast seine Gerechtigkeit praktisch angezogen und du wirst somit für gerecht erklärt oder als ein Gerechter behandelt. Schaut mal her, in Römer 3, Verse 21 bis 22 heißt es: Jetzt aber ist ohne oder außerhalb des Gesetzes Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Und jetzt, ja, welche Gerechtigkeit? Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die glauben. Oh, so eine große Last fällt von einem, nicht wahr? So eine Erleichterung. Allein der Glaube, allein, dass ich mich in den Sohn hineinwerfe, mich ihm anvertraue, Gott sagt, diese Gerechtigkeit, die bekommst du dann von ihm. Nicht durch dein Bemühen, sondern indem du an ihn glaubst. Der Gerechte wird allein was? Aus Glauben leben. Oh, Geschwister, ich denke oftmals, denken wir, ja, das ist doch klar, nur der Glaube. Und doch sehen wir immer wieder in der Kirchengeschichte und auch in unseren Gemeinden, wie sich das einschleicht. Doch kommen Werke dazu. Doch versucht man sich irgendwie vor Gott zu beweisen. Und doch ist das irgendwie noch heilsnotwendig, etwas dem Werk Christi hinzuzufügen. Nein, wir wollen los davon kommen. Werke ja aus Dankbarkeit und Gnade. Aber was ist entscheidend? Was bringt die Rettung? Was bringt das Heil? Der Sohn Gottes, indem wir ihm vertrauen. Allein der Glaube. Also wie werden wir für gerecht erklärt? Durch Glauben. Ja? Durch Glauben an Christus werden wir, wie es das Wort sagt, gerechtfertigt. Gerechtfertigt. Und was ist die Folge, wenn du für gerecht erklärt bist? Wenn du gesagt hast, ja, ich glaube an Jesus, ja, ich bin jetzt für gerecht erklärt, ich trage die Gerechtigkeit des Messias, dann ist die Folge Friede. Schaut mal her in Kapitel 5, Römer 5, Kapitel 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir werden mit Gott versöhnt. Du bekommst Frieden mit Gott. Kein Zorn mehr, kein Gericht wie in den ersten drei Kapiteln. Nein, sondern Friede, Versöhnung. Ich möchte vielleicht gleich die Frage an dich stellen. Bist du versöhnt? Hast du Frieden mit Gott? Du musst ihm nichts beweisen. Du musst eigentlich einfach dich nur vor ihm demütigen und sagen, Herr, ich kann es nicht, aber dein Sohn kann es. Du hast ihn zur Rettung geschickt. Ich vertraue ihm, ihm allein. Schaut, wie schön auch ergänzend diese Stelle, Kapitel 5, Verse 8 bis 9. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Ist das gut? Ist das gut? Ist gut, oder? Oh, kostbarer Friede. Menschen suchen nach Frieden mit Gott, wollen sich mit ihm versöhnen lassen. Wie geht das? Und man sucht tausend Wege, aber es gibt nur einen Weg. Der Sohn, alles im Sohn, alles durch den Glauben an ihn. Paulus beschreibt dann noch weiter in den Kapiteln 4 bis 5, wie diese Rechtfertigung aussieht. Er nimmt das Beispiel Abraham und auch Adam, aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Dann in den nächsten Kapiteln, also Kapitel 1 bis 3, Gericht über die ganze Menschheit. Kapitel 4 bis 5, Rechtfertigung aus Glauben, das ist die Lösung. Kapitel 6 bis 8, neues Leben in Christus. Oder neues Leben in Heiligung. Bist du nun aus Glauben allein für gerecht erklärt, und hast jetzt Frieden mit Gott, dann bist du, so sagt die Schrift, eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Wir haben jetzt neues Leben in uns. Warum? Weil Christus in uns lebt, weil der Geist Christi in uns lebt. Und so können wir nicht mehr so leben wie davor. Vorher haben wir für was gelebt? Für uns, für unser Ego, für die Welt, für das Fleisch. Jetzt leben wir für Gott. Schaut mal, Kapitel 6, ab Vers 11. Da heißt es, so auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde tot seid. Gott aber lebend in Christus Jesus. Also herrsche nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib und seinen Begierden zu gehorchen. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott dar als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Mir ist das aufgefallen beim Lesen, wenn ihr diese Kapitel 6 bis 8 lest, man merkt richtig, es beginnt ein neues Leben in dir, nicht mehr das alte. Und Paulus stellt immer sehr, sehr konkret diesen Kontrast dar, diesen Unterschied, wo er sagt, zum Beispiel in Kapitel 6, ihr seid der Sünde gestorben, jetzt wandelt im neuen Leben. Oder er sagt auch in Kapitel 6, ihr seid Sklaven der Sünde gewesen, jetzt seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit. Kapitel 7 sagte, ihr seid dem Gesetz getötet, jetzt dient ihr im Geist. Oder auch Kapitel 8, ihr seid nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Man merkt so richtig, da ist was passiert. Da ist was passiert, da hat Gott was gesprochen und eine neue Schöpfung ist entstanden. Neues Leben und ich lebe ab jetzt für ihn. Jetzt kommt ein sehr kontroverses Thema, Kapitel 9 bis 11. Ich habe es so betitelt, das wahre Volk und Israels Rolle im Heilsplan Gottes. Wenn wir diese Kapitel 6 bis 8 lesen, sehen wir am Ende des 8. Kapitels, dass die Gläubigen, die Auserwählten, also die gläubig sind, die gerechtfertigt sind, die Frieden mit Gott haben, die in einem neuen Leben wandeln, dass diese Menschen, dass sie nichts von der Liebe Christi trennen kann. Sie sind sein. Nichts kann sie trennen. Und natürlich kommt dann die Frage auf, und Paulus geht hier in diesen Kapiteln darauf ein, ja, aber was ist mit Israel? Waren sie nicht auch auserwählt und sind jetzt doch von Gott verstoßen worden? Und was ist mit diesen ganzen Verheißungen und Bündnissen auch an Israel? Steht jetzt Gott nicht mehr zu seinem Volk? Und Paulus erklärt dann in diesen Kapiteln, dass Gott nie, nie sein Volk verstoßen hat. Aber ich denke hier, die Frage zu einem besseren oder zum richtigen Verständnis lautet hier, wer gehört denn zu Gottes wahrem Volk? Wer ist das eigentliche Volk Gottes und wer nicht? Allein diese Aussage in Kapitel 9, Vers 6, sagt Paulus, nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Allein das bringt einen schon ins Nachgrübeln, zum Nachdenken. Und dann sehen wir in diesen Kapiteln, wie Paulus dann auch tatsächlich zwischen, ich sage jetzt mal, einem Israel nach dem Fleisch und einem Israel nach dem Geist unterscheidet. Und dieses geistliche Israel, also diejenigen, die glauben, die gerechtfertigt sind, die Frieden mit Gott haben, neues Leben. Das sind die wahren Nachkommen. Bis dahin wird es wahrscheinlich noch lange dauern, bis wir zu diesen Kapiteln kommen. Aber höchst verblüffend interessant. Kapitel 12 bis 14. Da wird es sehr, sehr, sehr praktisch. Ja, in diesen Kapiteln ruft Paulus die Christen dazu auf, ihren Glauben, ja, ihr neues Leben in Christus praktisch werden zu lassen. Er sagt, ihr habt das Evangelium gehört, ihr habt daran geglaubt, jetzt ist so viel passiert, ihr seid eine neue Schöpfung, jetzt lasst es auch praktisch werden. Das geht nicht, dass ich sage, ich glaube an Jesus, ich liebe ihn und ich lebe mein altes Leben. Oder ich mache nichts, es belässt mich unverändert. Nein, dieses neue Leben in Christus, es lässt uns praktisch werden. Ja? Und dann nennt er verschiedene Themen, zum Beispiel durch den Einsatz von Geistesgaben, ja, Nächstenliebe, Feindesliebe, durch Unterordnung unter die Regierung, durch liebevollen Umgang auch mit schwächeren Glaubensgeschwistern. Und dann haben wir am Ende noch Grüße, weitere Pläne und Schluss. Ja, Paulus sagt hier, dass er nach Spanien reisen möchte, um dort den Menschen auch das Evangelium zu bringen. Und auf den Weg möchte er dann in Rom einen Zwischenstopp machen, sie ermutigen und auch selber gestärkt werden. Er lässt dann viele Personen grüßen und beendet den Brief dann mit einem Segenswunsch und einem Lobpreis. Ich hoffe, wir haben jetzt einen groben Überblick über den Römerbrief bekommen. Das heißt, wenn ihr diesen Brief lest, dann wisst ihr ungefähr, okay, um was geht's? Gott richtet die ganze Menschheit. Alle sind schuldig vor ihm. Was ist die Lösung? Glauben allein an Jesus Christus, die Rechtfertigung aus Glauben. Erzeugt neues Leben, eine neue Schöpfung in Christus. Es zeigt sich in Heiligung, ja. Dann wird das wahre Volk beschrieben. Wer gehört dazu? Und Israels Rolle im Heilsplan Gottes. Die Praxis, die sich aus dem Evangelium erwirkt, ja. Und dann Grüße und Schluss. Es ist manchmal immer ein bisschen zäh, wenn man so durch diese W-Fragen geht und die Gliederung. Aber es ist nützlich, Geschwister. Es ist nützlich und wichtig, damit wir den Brief richtig einordnen können, verstehen können. Nun schlagt mit mir den Römerbrief Kapitel 1 auf. Und wir werden heute nicht weit kommen. Vers 1, wahrscheinlich nur ein Wort. Das ist meine Geschwindigkeit. Also ich denke mal, im Jahr 2070 sind wir durch. Wenn ihr noch alle da seid. Ich denke, ich werde es. Vers 1, wo es heißt, Paulus, Sklave Christi Jesu, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes. Geschwister, wer war Paulus? Haben wir eine klare Vorstellung, wen Gott hier gebraucht hat, welche Person er hier gebraucht hat, um diesen Brief, diesen Römerbrief zu schreiben? Die Schrift gibt uns einige Informationen über ihn, ich habe das so gegliedert, über sein Leben vor der Bekehrung, an seiner Bekehrung und über sein Wirken auch nach seiner Bekehrung. Wer war dieser Paulus? Und jetzt kommen diese vielen Bibelstellen, aber ihr müsst nicht alle aufschlagen. Ich will euch vorlesen, hört gut zu. Wer war Paulus vor seiner Bekehrung? Philipper 3, Vers 5 bis 6 lesen wir, schreibt er über sich, beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, was das Gesetz betrifft, ein Pharisäer, was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Versammlung, was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, für untadelig befunden. In seiner Verteidigung in Jerusalem schreibt der Apostelgeschichte 22, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Silizien, aber auferzogen in dieser Stadt, also Jerusalem, zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes, war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott. Also Paulus war jemand, wie man sich so einen strenggläubigen Juden vorstellt zur damaligen Zeit. Die Herkunft hat gepasst, er war beschnitten am achten Tag, so wie es das Gesetz auch wollte, und er war ein Eiferer für das Gesetz. Nicht nur für das Gesetz im Alten Testament, ja, diese Gesetze Mose, sondern auch für die väterlichen Überlieferungen, so heißt es. Ja, diese väterlichen Überlieferungen, so wissen wir, die haben diese Tora, also auch die Gesetze des Mose, interpretiert, gedeutet, aber auch ergänzt. Es ist wie so ein Zusatzwerk. Jesus hat es hart kritisiert. Er hat gesagt in Matthäus 15, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Das war das. Auch was Paulus vertreten hat. Paulus war so eifrig für seine Religion, für das Judentum, dass er die Christen als eine Bedrohung angesehen hat und sie gnadenlos verfolgte. Er sagt weiter in Apostelgeschichte 22, Vers 4, der ich diesen Weg, also so war diese, wurden die Christen bezeichnet, verfolgt habe bis zum Tod, indem ich sowohl Männer als auch Frauen band und in die Gefängnisse überlieferte. Wie auch der Hohepriester mir Zeugnis gibt und die ganze Ältestenschaft, von denen ich auch Briefe an die Brüder empfing und nach Damaskus reiste, um auch diejenigen, die dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Ein knallharter Verfolger. In Galater sagt er, Kapitel 1, denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel in dem Judentum gehört, dass ich die Versammlung Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und in dem Judentum zunahm über viele Altersgenossen in meinem Geschlecht, indem ich übermäßig ein Eiferer für meine väterlichen Überlieferungen war. Also das war so, wie wenn man einen Rhinoceros, habe ich das Gefühl, reizt und es wird schnaubig, es schnaubt und kommt auf dich zu. Dann suchst du das Weite. Paulus wütete, er schnaubte, heißt es in Apostelgeschichte 9, Vers 1. Und er wollte die Christen ja, umbringen, ins Gefängnis sperren. Gewaltigen Eifer, überleg mal, gewaltigen Eifer, aber ein Eifer ohne Erkenntnis. Und somit blinder und falscher Eifer. Hat mich an Sprüche 16 erinnert, wo es heißt, mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber sein Ende führt doch zum Tod. Wir können, Geschwister, wir können für etwas eifrig sein, Feuer und Flamme. Wir können all unsere Energie, unsere Kraft, unsere Zeit in etwas investieren. Aber wenn es am Ende für Gott keine Bedeutung hat, wenn es alles umsonst ist, wenn es falsch war, dann gibt es nur was, ein böses Erwachen, eine starke Ernüchterung, wenn man vor Gott steht. Ihr kennt vielleicht den bekannten Mitbegründer von Apple, Steve Jobs. Die meisten von euch haben Apple-Geräte, MacBooks oder ja, Macintosh, iPhones, iPads, was es alles gibt. Und er war bekannt, dieser Steve Jobs, er war bekannt für seine ja, unermüdliche Arbeitsweise. Er war eifrig, er hatte eine Vision, er war auch perfektionistisch. Und er starb dann im Alter von 56 Jahren an den Folgen von Krebs. Und was ist jetzt mit ihm? Er konnte ja, seine Apple-Produkte nicht mit ins Grab nehmen. Das Geld, der Erfolg, Prestige, konnte man nicht mitnehmen. Ein übermäßiger Eifer. Und wir sind alle heute Zeugen davon. Wie gesagt, jeder oder die meisten haben ein Gerät davon. Aber für die falsche Sache. Ich habe auch bei mir in YouTube habe ich eine Person abonniert und ich verfolge den immer wieder und er investiert sich sehr auch in die Menschen, er klärt sie auf über verschiedene Entwicklungen, auch über Finanzen, über Investitionen und er kämpft sogar auch für, sagt er, für Nächstenliebe, dass er an das Gute im Menschen glaubt und dass wir die Welt auch am Ende zu einem besseren Ort machen können. Und wirklich aus menschlicher Sicht mögen diese Absichten, die mögen edel erscheinen und gut. Ja? Aber spätestens vor dem Thron Gottes wird alles wie ein Kartenhaus zerfallen. Und diese ganze, dein ganzes Lebenswerk, deine Schweißtropfen, die harte Arbeit, mit der man alles aufgebaut hat, wird zu Staub zerfallen und man steht nackt und bloß vor dem Throne Gottes. So wäre es auch bei Paulus gewesen. Ja, über ihn, ich sag mal, passen die Worte, die auch im Römerbrief Kapitel 10 stehen. Da sagt er über Israel und gerade auch über die Pharisäer, denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach rechter Erkenntnis. Kapitel 10, Vers 2. Geschwister, so möchte ich euch ermutigen. Für was eiferst du? Wo ist dein Fokus? Wo investierst du deine Zeit, deine Liebe, deine Kraft, deine Schweißtropfen? Ist es für etwas Vergängliches, was nachher wie ein Kartenhaus zerfallen wird? Oder ist es für etwas Ewiges, für den Herrn selbst? Das hält ewig Bestand. Gott sei Dank, dass Gott bei Paulus übernatürlich eingegriffen hat. Wir haben gesehen, das war sein Leben vor der Bekehrung. Jetzt kommen wir zur Bekehrung und dann gibt es auch schon nichts mehr. Sonst überziehe ich. Apostelgeschichte 9 berichtet uns darüber, dass Jesus ihm auf dem Weg erschienen ist nach Damaskus und Paulus sich dann daraufhin bekehrte und sich taufen ließ und ab da dann auch das Evangelium verkündigte. Apostelgeschichte 9 zu lesen würde auf jeden Fall den Rahmen sprengen, aber ich finde, eine schöne Zusammenfassung finden wir in Galater 1, Verse 15 bis 16, da lesen wir über die Bekehrung des Apostel Paulus. Als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleib an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, jetzt guckt mal, welche schöne Worte, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Also was können wir sehen? Gott hatte Wohlgefallen daran, Jesus Christus dem Paulus zu offenbaren, dass Paulus Jesus Christus erkennt, ihn sieht. Und das hatte nichts mit Paulus Leistung zu tun, mit seinem Eifer, mit seinem Status oder mit seiner Herkunft. Im Gegenteil, was hat Paulus in dieser Zeit gemacht? Hat er die Christen geliebt? Nein, er hat sie gejagt. Er hat sie verfolgt. Aber Gott hat eingegriffen und hatte daran gefallen, ihm auf den Weg seinen Sohn zu offenbaren. Weil Gott es wollte. Er wollte Gnade schenken. Und so wurde auch Paulus zu einem brauchbaren Gefäß für Gott. Geschwister, ich denke, wir können hier auch sehr dankbar sein, nicht wahr? Dass Gott auch in unser Leben eingegriffen hat. Vielleicht nicht auf die gleiche Weise wie bei Paulus, aber Gott hat in unserem Leben eingegriffen. Ich hoffe, er hat in deinem Leben eingegriffen. Du kannst sagen, ja, Herr, ich sehe deinen Sohn. Du hast ihn mir offenbart. Und wir sehen Christus jetzt und wir erkennen Jesus, wer er wirklich ist und was er für uns getan hat. Ich finde es immer schön, diese Worte zu nehmen aus 2. Korinther Kapitel 4, wo es heißt, dass Gott gesprochen hat und es wurde in unseren Herzen was? Es wurde Licht. Was war davor da? Finsternis, Dunkel. Es ist interessant, wenn wir dann 1. Mose 1, Vers 1 lesen oder Kapitel 1, denken wir, da geht es um die Schöpfung, da war alles finster und Gott sprach und es wurde Licht, ja. Und dann sehen wir auch eine, wie Paulus das nimmt und überträgt und sagt, schaut, in unseren Herzen war es finster, dunkel und Gott spricht hinein und es entsteht Licht und auf einmal sehen wir was? Die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Wir erkennen Jesus. Davor haben wir nicht erkannt. Davor dachten wir, wer ist es? Naja, eine religiöse Figur, ein Moralprediger. Und jetzt sagen wir, mein Herr und mein Gott. Geschwister, ja, damit möchte ich abschließen. Paulus ist jetzt nicht mehr blind, sondern sehend. Er ist kein Sklave der Sünde mehr, sondern ein Sklave Christi, so wie wir es hier in Vers 1 lesen. Paulus, Sklave Jesu Christi. Aber dazu kommen wir dann das nächste Mal. Lasst uns gemeinsam zum Gebet aufstehen. Ich mache dann den Abschluss. Ja, Vater, erschreckend blicken wir auf diesen schwarzen Himmel, Herr, der uns dein Gericht aufzeigt, deinen Zorn, Herr. Und das nicht, weil du ein böser Gott bist, sondern weil du ein guter Gott bist, aber wir sind böse. Danke dir, Herr, dafür, dass du es aber nicht dabei belässt, Herr, sondern du schaffst einen Ausweg. Du schickst deinen Sohn, Herr, und was für uns oft zu einfach anhört, zu einfach klingt, wir denken, wir müssen irgendwie deinen Sohn ergänzen oder irgendwas noch hinzufügen. So willst du ihn alleine stehen lassen, da, dass wir auf ihn schauen, so wie auf die eherne Schlange bei Mose, dass wir hochschauen und sagen, dort allein, nur an diesem Ort gibt es Rettung. Jesus, nur du allein. Und wir wollen aus Glauben allein, Herr, ja, dir vertrauen, dass du alles bereits für uns gemacht hast und aus Dankbarkeit dann zu dir leben, für dich leben. Ich danke dir für dieses kostbare Evangelium, auch im Römerbrief. Danke dir, dass du es uns hier aufzeigst, dass wir hier nicht im Dunkeln gelassen werden, sondern dass du es so schön entfaltest und zeigst, was du eigentlich hier gemacht hast und ja, dass wir Anteil daran haben dürfen. Dir sei die Ehre. Amen.